NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. November 1789. Der Geburtstag der Schriftstellerin und Saloniere Elise von Hohenhausen.
Der Verstand hat hier wenig Gewicht in der Gesellschaft, sondern schöne Kleider und gute Mahlzeiten.
Das schrieb Elise von Hohenhausen 1827 aus Minden an der Weser an die große Berliner Salondame Rahel Farnhagen.
Die Unterhaltung dreht sich um Erbärmlichkeiten, Stadtgeschwätz und so weiter. Doch habe ich bis jetzt noch immer so ziemlich meine Freiheit im Tun und Reden behauptet. Mich zum Spieltische bequemen müssen, aber nicht dazu zu verbergen, dass ich denke und dichte. Obgleich einige Male Freunde von mir ängstlich ein Blatt oder eine Äußerung von mir, die solches kundtaten, verhüllten, wie einen Fleck im Kleid oder eine schlechte Seite des Charakters.
Elise von Hohenhausen war die erste Journalistin und Publizistin im damaligen Westfalen. Sie veröffentlichte 13 Bücher, übersetzte englische Bestseller, schrieb für die führenden Zeitschriften im deutschsprachigen Raum und war mit Persönlichkeiten wie Rahel und August Farnhagen, Heinrich Heine, Annette von Droste-Hülshoff oder auch Fürst Pückler-Muskau verbunden. Diese Frau sprengte das weibliche Rollenmodell im frühen 19. Jahrhundert. Die Literaturwissenschaftlerin Ortrud Niethammer.
Westfalen war ein rückständiges Land im Vergleich zu anderen. Also wenn man jetzt Berlin nimmt, da waren die Frauen aktiv, hatten auch exponierte Positionen. In Westfalen, was traditionell organisiert war über die großen Bauernhöfe, gab es ganz wenige oder vielleicht nur Elise von Hohenhausen als Frau, die sich zeigt, die sich in Zeitungen zeigt und auch in Übersetzungen zeigt. Und von daher war Elise von Hohenhausen schon eine besondere Frau, kann man nicht anders sagen.
Heute vor 225 Jahren kam diese Frau in Kassel als Kind des Ehepaares Ochs zur Welt. Der Vater war Divisionsgeneral, kämpfte unter anderem im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Wegen seiner Verdienste als Feldherr wurde er in den Adelsstand erhoben, als Elise 14 war. Die Tochter galt als bildschön und war außerordentlich lernbegierig. Die sehr religiöse und traditionelle Mutter ärgerte dies, der Vater förderte es und ließ die Tochter zum Beispiel Englisch lernen. Kurz vor ihrem 20. Geburtstag wurde das Mädchen verheiratet. Man hoffte, sie habe eine glänzende Partie gemacht.
Leopold von Hohenhausen, Sous-Préfet du Roi de Westphalie, Jérôme Napoléon.
Der Gatte stand 1809 in Diensten von Jérôme Napoléon. Westfalen war französisch, Kassel die Hauptstadt, der Bruder Napoleons der König dieser Provinz. Doch mit dem Sturz des Franzosen zerschlugen sich alle Träume des gesellschaftlichen Aufstiegs. Leopold verlor seinen Posten. Just zu dieser Zeit trat Elise von Hohenhausen erstmals als Schriftstellerin auf. Sie veröffentlichte Gedichte. Ortrud Niethammer habilitierte sich über weibliches Schreiben im 19. Jahrhundert.
Wir wissen ja von den Brüdern Grimm, wie die ihre Märchen gesammelt haben, dass die also zu ihren Schwägerinnen und Freundinnen gegangen sind und die gebeten haben, die Märchen aufzuschreiben. Die sind ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass Frauen schreiben. Frauen sollten im privaten Rahmen schreiben, sollten Geburtstagsgedichte verfassen zu Hochzeiten, aber die sollten nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und da ist der Unterschied und auch der Bruch. Der Schritt in die Öffentlichkeit war einer, der in der Regel nicht akzeptiert wurde.
Es sei denn, die Gattin musste durch Schriftstellerei dazu verdienen. Dies allerdings wurde sorgsam hinter Klischees versteckt.
Da wagt ich endlich auch in leichten Bildern, doch noch von keinem Freundes Aug erblickt, des Busens inniges Gefühl zu schildern. So hatte ich manche Blume mir gepflückt, bis das Geschick dem Gatten mich verbunden, der liebevoll mit kenntnisreicher Hand dann die zerstreuten Blümchen aufgefunden und zum bescheidenen Kranze wand.
Wie freie Journalisten heute, so trat die dreifache Mutter und 28-jährige Elise von Hohenhausen ab 1818 auf. Ihre umfangreiche Geschäftskorrespondenz belegt dies. Selbstbewusst schrieb sie Zeitschriften in ganz Deutschland an, versuchte sich bekannt zu machen, handelte Konditionen aus, bot zum Beispiel der Dresdner Abendzeitung Rezensionen von Büchern und eigene schriftstellerische Arbeiten an.
Ich habe die Ehre, Ihnen zur Abendzeitung eine kurze Beurteilung von Friedrich Rassmanns poetischem Lustwäldchen zu übersenden und zugleich ein Fragment meiner Rheinreise, die zu Ostern im Druck erscheinen wird. Durch die baldige Aufnahme des Fragments würden Sie mich sehr verbinden.
Leopold von Hohenhausen gründete das Mindener Sonntagsblatt, eine durchaus erfolgreiche Wochenzeitschrift. Elise von Hohenhausen gehörte zu den wichtigen Autorinnen. Und Helmina von Cesi, eine damals sehr bekannte Schriftstellerin. Franz Schubert schrieb die Schauspielmusik zu ihrem Drama Rosamunde. Helmina von Cesi und Elise von Hohenhausen verband eine lebenslange, enge Freundschaft, die mit einem Brief aus Minden begann.
Das lange gewährte Verlangen, ihre Bekanntschaft zu machen, hofft nun auf Erfüllung. Ein Brief von teurer Hand kann mich immer in einen süßen Taumel versetzen. Ich hoffe, Helmina wird mir bald diese Freude machen.
Leopold von Hohenhausen wurde wieder in den Staatsdienst übernommen, aber lediglich als preußischer Regierungsrat in Minden. In der Hoffnung, sich für eine bessere Position ins Gespräch bringen zu können, zog Leopold mit der fünfköpfigen Familie 1820 nach Berlin. Trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dies war für Elise von Hohenhausen ein Glücksfall.
Ich lernte dort Rahel von Farnhagen kennen, mit der wir eine Sommerwohnung in einem Garten teilten, und bald wurden wir innig befreundet.
Rahel von Farnhagen führte den berühmtesten Salon Deutschlands. Und auch Elise von Hohenhausen machte in Berlin ihre Wohnung unter den Linden Nummer 59 zum Treffpunkt von Künstlern und Gelehrten.
In die Salons wurden Menschen eingeladen, die sich öffentlich nicht begegnen konnte. Also man weiß von den Salons von Herz oder Farnhagen, dass sowohl Prinzen da waren, Hochadlige, aber auch engagierte Intellektuelle und Bürgerliche. Der Salon war die Möglichkeit der Begegnung zwischen Männern, Frauen und interessanten Ideen zwischen den verschiedenen Ständen.
Der Salon Elise von Hohenhausens wurde zur Anlaufstelle junger Literaten, insbesondere aus Westfalen und aus dem Rheinland. Der junge Heinrich Heine las hier aus seinen frühen Werken.
Er musste sich manchen Tadel gefallen lassen. Namentlich erfuhr er häufig einige Persiflage über seine poetische Sentimentalität. Ein Gedicht mit dem Schluss »Und laut aufweinend stürz ich mich zu ihren süßen Füßen« fand eine so lachende Opposition, dass er es nicht zum Druck gelangen ließ.
Elise von Hohenhausen förderte den jungen Heine. Sie selbst verdiente zu diesem Zeitpunkt sehr gut. Nicht nur durch Berichte über Berliner Kunst- und Gesellschaftsereignisse, vor allem durch die Übertragung englischer Bücher. Europa begeisterte sich für die historischen Romane von Walter Scott und war im Lord-Byron-Fieber. Elise von Hohenhausen gehörte zu den 13 Mitarbeitern der deutschen Byron-Gesamtausgabe. In Heines Briefen aus Berlin heißt es 1822:
Frau von Hohenhausen ist jetzt mit der Übersetzung des Scottschen Ivanhoe beschäftigt. Und von der trefflichen Übersetzerin Byrons können wir auch eine treffliche Übersetzung Scotts erwarten.
Lediglich 4 Jahre verbrachte Elise von Hohenhausen in der pulsierenden Großstadt Berlin, inmitten der Künstlerkreise zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Hier traf sie die Schriftsteller Fouquet und Chamisso, Karl Immermann und Joseph von Eichendorff, wurde vom preußischen Hofmaler Wilhelm Hensel gemalt und begegnete Bettina von Arnim. Der Franzose Chateaubriand erwähnte sie in seinen Memoiren. Berlin sollte zeitlebens ein Sehnsuchtsort für Elise von Hohenhausen bleiben. Doch weil sich die beruflichen Aufstiegshoffnungen für Leopold nicht erfüllten, kehrte die Familie zurück nach Minden, ins landschaftlich schöne, aber wenig anregende Westfalen. Elise von Hohenhausen an Rahel Farnhagen:
Der Himmel erhalte sie gesund und freudig in dem intellektuell so weiten und reichen Berlin. Hier sind blaue Lüfte, feste Berge, grüne Wälder. Aber unser geistiges Leben wäre beschränkt, wollten wir es nicht anders.
Elise von Hohenhausen veröffentlichte 1829 3 Bände mit Novellen, typische Unterhaltungsliteratur. Die Notwendigkeit zu publizieren bestand nicht mehr. Es wurde stiller um die Autorin. Bis der Tod auf fürchterliche Weise in ihr Leben eingriff. Ihr Sohn beging mit knapp 18 Jahren Selbstmord.
Ich hätte nicht an die Möglichkeit geglaubt, solchen Schmerz ertragen zu können. Sie haben den lieblichen Kavalier gekannt, der ein schöner, blühender Jüngling geworden, uns auf so entsetzliche Weise verlassen hat.
So schrieb sie an August Farnhagen, als ihm das Buch zusandte, mit dem sie diese Katastrophe zu verarbeiten versuchte.
Karl von Hohenhausen, Untergang eines Jünglings von 18 Jahren, zur Beherzigung für Eltern, Erzieher, Religionslehrer und Ärzte.
Ein Buch, das als Kampfschrift der Restauration wahrgenommen wurde und das in der politisch aufgeheizten Vormärzstimmung großes Aufsehen erregte. Der Schock dieses Selbstmordes ließ die einst liberale Saloniere zu einer Propagandistin der konservativ-geistlichen Kräfte werden. Elise von Hohenhausen argumentierte 1836:
Schädlicher als Homer und andere Klassiker wirkten auf Karl die neueren Romantiker, namentlich Heine, Goethe und später Victor Hugo. Überall in ihnen trat ihm der Selbstmord als eine edle, heroische Handlung entgegen.
Zwei Jahre später betrat eine westfälische Dichterin die öffentliche Bühne, die den neuen moralischen Ansprüchen Elise von Hohenhausens entsprach und die literarisch tief beeindruckte: Annette von Droste-Hülshoff. Elise von Hohenhausen war die allererste, die ihren Gedichtband feierte.
Die vorliegenden Gedichte sind von einer Dame und von so bedeutendem poetischen Wert, wie sie eine weibliche Muse wohl je geliefert hat. Hier ist kein ewig wiederholtes Klagen um zerstörtes Liebesglück, kein namenloses Sehnen nach unbekanntem Ziel, wie wir so häufig in weiblichen Gedichten finden.
Das Besondere war, dass Elise von Hohenhausen den Gestus der Droste in den Mittelpunkt gerückt hat, der eben nicht nur Liebe und Herzeleid thematisiert hat, sondern grundlegende Fragen zum Status des Menschen, zum Status der Frau, zum Status auch der Dichterin.
Elise von Hohenhausens Tochter, Friederike Elise, verheiratete Rüdiger, wurde die beste Freundin der Droste in deren letztem Lebensjahrzehnt. So besuchte denn Elise von Hohenhausen gemeinsam mit ihrer Tochter die Droste auf der Meersburg am Bodensee. Ihre Einsamkeit und der eigenen Tendenz zur Schwermut versuchte sie durch eine Vielzahl von Reisen zu begegnen. In Bad Kissingen kurte sie gemeinsam mit Fürst Pückler Muskau. In Bremerhaven ließ sie sich von 100 Amerika-Auswanderern zu einer Erzählung inspirieren. Und 1852 besuchte sie den schwerkranken Heinrich Heine an seiner Matratzengruft in Paris. An August Farnhagen berichtete die 63-Jährige:
Von Heine, unserem armen, lieben Heine, 1000 Grüße. Ich war zweimal bei ihm. Meinen Brief durch Betty Paoli hatte er erhalten und sich das Buch von meinem Sohn angeschafft, wodurch es uns nicht an Stoff zur Unterhaltung fehlte. Sonst wusste er wenig von deutscher Literatur, nichts von Annette Droste. Seine äußere Lage erschien mir durchaus beschränkt.
Auch ihre eigene Lage empfand Elise von Hohenhausen immer wieder als extrem schwierig. An Helmina von Chesi schrieb sie einmal nach ihrer Rückkehr von einer Reise:
Ich bin nun wieder in dem langweiligen Kassel angelangt. Ich sehne mich fortdauernd von hier weg. Kann es auch anders sein, meine Liebe? Eine Stadt ohne Literatur, ohne Kunst, ohne Lebensverkehr? Die Gesellschaft mit trüben, kleinlichen Ideen erfüllt, beschränkt urteilend.
Das Leben dieser Schriftstellerin war leidgeprüft. Nicht nur durch den Selbstmord des Sohnes, auch durch eine unglückliche Ehe sowie den frühen Tod einer Tochter und des einzigen Enkels. Literatur und Kunst waren ihr immer Trost. Das letzte Buch Elise von Hohenhausens erschien in ihrem Todesjahr 1857, belehrend moralische Erzählungen. Als Übersetzerin übertrug sie zuletzt amerikanische Literatur. Doch allen Anstrengungen zum Trotz, ihre Hoffnung auf eigenen Nachruhm erfüllte sich nur bedingt.
Ich gestehe meine Schwäche. Ich möchte nicht spurlos von der Welt verschwinden. Dazu hat meine Seele auf Erden zu viel gelitten.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an Elise von Hohenhausen, die heute vor 225 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.